Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir der Wirtschaftssenator von Berlin, Stefan Schwarz.
Guten Tag, Frau Richter. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch. Und ich habe erstmal zu danken, weil wir sind heute in der Wirtschaftsverwaltung an der Martin-Luther-Straße in einem Raum, in dem ich schon war, als Elmar Pirot noch Wirtschaftssenator war. Ganz schön lange her.
Da kennen Sie dann das Zimmer länger, als ich es kenne, denn ich war das erste Mal hier, als Gregor Gysi Wirtschaftssenator war. Er war ja nur kurz Wirtschaftssenator, aber ich hatte das Glück, ihn hier kennenzulernen und die Räumlichkeiten kennenzulernen. Und bei all seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen war ich dann auch immer zu Besuch. Also ich kenne das Zimmer auch schon seit vielen, vielen Jahren.
Dann wussten Sie, was Sie erwartet. Und Sie erwartete einen Raum mit Holztäfelungen und naja, doch schon sehr historischer Raum.
Das ist ein historischer Raum. Das ist ja mal offenbar ein Unternehmen gewesen. Es war ja nie als Verwaltungsgebäude gebaut. Hier saß ein Ölhandelsunternehmen. Und Sie sehen hier in dem Raum ja nicht nur die schöne Vertäfelung, sondern Sie sehen auch in fast jedem Raum einen schönen Kamin. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Die Zeit blieb mir bis jetzt noch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch funktionsfähig sind. Und das große Geheimnis, auf das mich ganz viele Besucher hier ansprechen, sind die Fenster, die nach innen weisen, also nicht die Straßenfenster, sondern die zwei Fenster, die von oben in den Raum reinkommen. Da fragt jeder Besucher, was ist denn da eigentlich drin?
Und was ist da drin?
Ja, da ist tatsächlich eine kleine Treppe, eine Stiege, die da hochführt. Der Raum ist leer, aber da gibt es ein Waschbecken und es geht die Sage im Haus um, dass ein früherer Wirtschaftssenator, nämlich Herr Pirot, dort auch sein Mittagsschläfchen gemacht haben soll.
Die Geschichte kenne ich auch.
Ich habe es jetzt von mehreren Seiten gehört und ich muss das auch irgendwann mal verifizieren.
Und wollen Sie sich da auch ein Bett reinstellen?
Na, zurzeit habe ich gar keine Zeit, ein Mittagsschläfchen zu machen. Wobei, ich kann den Pirot verstehen, dass er das, wenn er das wirklich tatsächlich so gemacht hat. Aber zurzeit ist das einfach eine schöne Besucherattraktion für jeden, der mich hier besucht. Die führe ich dann noch hoch und zeige ihm das.
Damit sind wir beim Thema. Es war eine große Überraschung, dass Sie als Unternehmer, als ehemaliger langjähriger Präsident der Handwerkskammer Mitglied in der neuen Regierung geworden sind. Nicht in einer Ampelregierung, sondern in einer rot-grün-roten, also andere sagen auch in einer Linkskoalition. Was hat Sie bewogen, in diesen Senat einzutreten?
Also Frau Richter, es war ja keine Planung. Ich war eigentlich sehr happy und mit meinem Unternehmerleben. Ich habe in den letzten Jahren ja viel in dem Unternehmen auch vorangebracht und war auch nach 16 Jahren Handwerkskammer ganz froh, nicht mehr so ein öffentliches Amt auszuüben.
Darüber haben wir damals gesprochen und genau das sagten Sie. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt auch mal wieder mehr Freizeit für mich und für mein Zeit für mein Unternehmen habe.
Ja. Genau, und die Zeit habe ich auch genutzt, die 2 Jahre. Wir hatten ja ein großes Firmenjubiläum, was wir leider dann nicht richtig feiern konnten, aber zumindest haben wir es gemeinsam begangen. Und insofern war das jetzt überhaupt nicht auf der Planung. Und dann war halt dieser Moment, als, ich glaube, das kann man im Podcast auch ruhig mal erzählen, in meinem Büro ein Anruf von Frau Giffey oder von dem Büro von Frau Giffey ankam, in dem ich zu einem Termin gebeten wurde. Und das war also zum Ende der Koalitionsverhandlungen. Und mein Sekretariat hat da gar nicht so drauf reagiert. Die haben dann zurückgespielt, ja, also Herr Schwarz hat da gar keine Zeit, er hat da Termine. Und die haben mir das dann erst am späten Nachmittag mitgeteilt, dass das Büro der zukünftigen regierenden Bürgermeisterin angerufen hätte. Und dann habe ich dann natürlich gleich reagiert, dass wenn Frau Giffey anruft, dann ist das wichtig, dann müssen Sie mir jetzt mal den Termin hier freischaufeln. Dann haben Sie sich dann nochmal zurückgemeldet und gesagt, das geht doch. Und dann hatte ich den Termin bei Frau Giffer und ich wusste in der Tat wirklich überhaupt nicht, was...
Sie haben nicht geahnt, dass es um den Senatorenposten geht.
Nein. Und ich war, ich sage das immer, ich war als sozusagen Sie und Herr Saleh mir dieses Amt angetragen haben, war ich genauso überrascht wie dann ein paar Wochen später, glaube ich, viele in der Wirtschaft, in der Stadt erstaunt waren. So erstaunt war ich da auch.
Und dann? Was haben Sie dann gedacht?
Dann habe ich erst mal gedacht und habe überlegt. Und ich fand, also Politik hat mich immer gereizt als... als gesellschaftliches Feld und als, aber auch als Beobachter natürlich. Also ich bin leidenschaftlicher Zeitungsleser und beteilige mich gerne auch im Freundeskreis an politischen Diskussionen. Ich glaube, so geht es ja vielen Menschen, also die Politik interessiert sind. Aber die Chance zu bekommen, mal sozusagen selber in diese Sphäre der Politik an doch sehr maßgeblicher Stelle mitwirken zu können, hat mich sehr gereizt und ich muss auch sagen, dass mich sehr beeindruckt hat der Mut von Politik, in dem Fall von Frau Giffey, jemanden, der von außen kommt, anzusprechen und ihm das Angebot zu machen, mitzuwirken, selber zu gestalten. Also jemand, der wenig politische, konkrete, praktische politische Erfahrung hat, aber eben aus einem Arbeitsbereich kommt, ich nenne das jetzt mal Wirtschaft, also was ich sozusagen aus der Innensicht kenne. Das fand ich mutig. Und dann dachte ich mir, wenn die regierende Bürgermeisterin, die zukünftige regierende Bürgermeisterin so viel Mut aufbringt, dann kann man sich eigentlich dem nicht verweigern, weil wenn ich jetzt sage, ich will nicht aus meiner Komfortecke mich sozusagen herausbewegen, weil alles gerade so schön fein ist. Wenn wir alle so denken würden in unserer Gesellschaft, ich glaube, dann würde sich nichts verändern. Dann wäre das halt so, aber dann soll man auch, ich sag mal, den Mund halten und auch nicht mehr meckern darüber.
Ja, das ist ein Phänomen dieser Stadt, dass wir ja sagen, also wer was kritisiert und dann aber nicht bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen, sondern nur konsumiert, aber dann immer rummeckert, der hat eigentlich keinen Grund rumzumeckern. Ja. Insofern haben Sie es ja auch gesagt. Also wenn man dann die Verantwortung übernehmen kann, das Angebot bekommt und trotzdem nochmal die Frage, bei einer Ampelregierung hätte es mich persönlich nicht gewundert, dass Sie das machen. Bei einer Linkskoalition, also SPD, Grüne und Linke, die ja doch auch viel zu sagen haben in dieser Koalition und die wir aus den letzten Jahren auch kennen in ihrer Regierungsarbeit, da habe ich gestaunt, dass Sie den Mut haben, dann in den Senat zu gehen.
Na, man muss dazu sagen, ich kenne ja die politischen Konstellationen ja jetzt schon länger in Berlin. Also wir hatten auch einen linken Wirtschaftssenator, den ich sehr geschätzt habe, Herrn Wolf, mit dem wir 10 Jahre als Handwerkskammerpräsident auch zusammengearbeitet haben. Das war, ich sag mal, unabhängig jetzt von der politischen Couleur, immer eine sehr an Pragmatismus orientierte Politik gewesen. Und so habe ich das eigentlich in den letzten Jahren auch in unterschiedlichen politischen Konstellationen erlebt. Also für Wirtschaftspolitik war das Parteibuch der Senatorin oder des Senators nicht so wichtig. Natürlich spielt das immer eine Rolle, aber entscheidend waren dann doch immer sehr konkrete Fragen, die aus der Praxis heraus entstanden sind und die dann auch, wenn sie gut beantwortet worden sind, auch immer pragmatisch beantwortet worden sind. Insofern habe ich da überhaupt gar keine Berührungsängste. Also ich lebe in dieser Stadt und die ist nun in unterschiedlichen politischen Konstellationen regiert worden und ich konnte eigentlich mit allen immer ein gutes Level der Verständigung finden. Und so war das hier auch. Und für mich war viel mehr ausschlaggebend gar nicht sozusagen, was die Farben dieser Koalition anbelangt, sondern was sie tatsächlich konkret inhaltlich beschrieben haben. Und meine Frage in diesem ersten Gespräch mit Frau Giffey war dann auch, dass ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, aber ich will erst sehen, was sich denn die Koalition in Bezug auf Wirtschaft vornimmt. Und habe das immer unter dem Vorbehalt gestellt, dass ich mir sozusagen das auch meiner Entscheidung auch davon abhängig mache, was die Koalitionäre für die Wirtschaft vereinbart haben. Und dann gab sie mir den Wirtschaftsteil der Koalitionsvereinbarung. Und ich habe mir durchgelesen und habe gesagt, damit kann ich mich identifizieren. Da steht als einer der ersten Sätze, steht da, Unternehmerinnen und Unternehmer sind in der Stadt willkommen. So, das ist ja schon mal was Neues. Ist ja nicht immer so gewesen in dieser Stadt. So ein klares Bekenntnis von drei Parteien, dass Wirtschaft nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes ist. Und also diese Willkommensgut, das hat mich sofort angesprochen. Und dann geht es weiter in dem Text, bevor dann sozusagen die konkreten Projekte skizziert werden, mit der Aussage, dass Unternehmerinnen und Unternehmer als Partner verstanden werden. So, und das hat mich angesprochen und gesagt, wenn das Projekt ist, dann könnt ihr auch mit mir rechnen. Da mache ich gerne mit, dann unterstütze ich das. Das ist ein gutes Ziel und es ist ein guter Modus, wenn man sozusagen nicht gegeneinander arbeitet, sondern wenn man miteinander arbeitet. Und da befinden wir uns jetzt. Und jetzt geht die Arbeit gerade los.
Bevor wir über die konkreten Projekte reden oder Vorhaben, wie haben Sie denn jetzt die ersten Wochen so im Senat erlebt? Auf einmal müssen Sie Urlaub beantragen, können nicht mehr selbst entscheiden.
Ja, das ist schon für mich ein völlig anderes Leben. Ich glaube, das letzte Mal vor 25 Jahren einen Urlaub beantragt und ansonsten habe ich das immer in Abstimmung mit meinem Bruder, wir haben uns koordiniert, aber ich musste nie um Erlaubnis fragen. Das ist eine neue Erfahrung, aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also ich meine, das machen ja 99% der Bevölkerung, wenn sie Urlaub machen, fragen sie jemanden. Das ist ja auch völlig richtig. Was neu ist, sind dann so zum Beispiel Themen, dass wenn man auch am Wochenende länger als 24 Stunden die Stadt verlässt, dann muss man das auch anmelden.
In der Senatskanzlei,
weil es könnte ja passieren, dass eine Senatssitzung ganz plötzlich einberufen wird, was ja tatsächlich mal sein kann. Ne?
In Pandemiezeiten, wir reden gleich über Ukraine in solchen
genau,
Zeiten.
Genau, da muss ja der Senat auch handlungsfähig sein. Ich glaube, das kann man auch verbessern. Also das muss nicht nur so sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschäftsordnung vielleicht noch aus den 50er Jahren stammt, wo der Russe vor der Tür stand und die Regierung Angst hatte, dass sie vielleicht nicht mehr handlungsfähig ist. So, das kann man heute natürlich alles im Rahmen von elektronischen Medien kann man da auch Entscheidungsfindungen anders herbeiführen. Ja, das werden wir auch sicherlich machen. Aber die Erfahrung im Senat war toll, weil ich finde, so als Neuling bin ich gut aufgenommen worden. Das finde ich auch von der guten menschlichen Atmosphäre geprägt, von einem gemeinsamen Willen, was für die Stadt zu erreichen, erfolgreich zu sein. Ich glaube, das, was wir vielleicht in der letzten Legislaturperiode gehört haben, dass da so sehr viele Hakeleien waren, kann ich jetzt nicht sehen. Ich glaube, alle sind davon überzeugt, dass es nur einen Weg, auch für jeden Einzelnen, der Partner gibt, erfolgreich zu sein. Das heißt dann gemeinsam erfolgreiche Ergebnisse den Berlinerinnen und Berlinern anzubieten. Und ich finde das angenehm. Also habe da auch viele neue Menschen kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Ich kannte ja einige aus dem Berliner Senat, aber es sind ja nur zwei alte Hasen übrig geblieben, die natürlich noch nicht alt sind, aber schon lange dabei sind, nämlich Andreas Geisel und Klaus Lederer. Und die kannte ich auch schon vorher, aber es gab auch einige neue und es ist spannend. Es ist so ein bisschen Gruppendynamik. Man lernt sich kennen und schätzen auch, ja.
Ja, und es gilt 100 Tage, nicht Schonfrist, aber eine 100-Tage-Frist, die man ja auch braucht, um sich einzuarbeiten oder einander kennenzulernen. Wie ging es Ihnen denn in der Verwaltung? Über die Verwaltung wird viel geschimpft, über alle Behörden in Berlin. Wie war denn oder ist denn Ihr Eindruck von der Wirtschaftsverwaltung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Also ich habe früher bestimmt irgendwo, Frau Richter, Sie kennen das, Sie haben es bestimmt schon mal aufgeschrieben, ich habe bestimmt schon auch schon mal über die Berliner Verwaltung geschimpft in meiner Funktion als Handwerkskammerpräsident. Und ich habe natürlich auch bestimmte Vorurteile, wie, glaube ich, viele Menschen, gerade aus der Wirtschaft gegenüber Verwaltung, mitgebracht. Aber Vorurteile können halt korrigiert werden, wenn man dann sozusagen der Realität konfrontiert wird. Und das passiert bei mir gerade. Also ich habe hier eine Verwaltung und ein Haus kennengelernt, was sehr effiziente Arbeitsmethoden hat. Die sind anders als in der Wirtschaft. Also ich musste lernen, was ist eine Akte, was ist ein Vermerk, was ist eine Verfügung. Aber das ist ja alles sehr durchdacht und auch in den Prozessen her sehr sicher und auch, glaube ich, angemessen für, ich sag mal, Regierungshandeln, wo man ja doch vielleicht nochmal andere Maßstäbe dran setzen muss als in einem mittelständischen Unternehmen, von der, weiß ich, auch formalen Korrektheit her. Das ist das eine, das hat mich beeindruckt, also diese eigene Art und Logik zu denken und Entscheidungen herbeizuführen. Und dann hat mich auch sehr überzeugt die Art und Weise, wie ich hier aufgenommen worden bin. Also auch sehr menschlich und sehr, mit sehr viel Hilfsbereitschaft ist der Neue sozusagen hier empfangen worden. Ich kam mir manchmal vor wie ein Azubi, der so durchs Haus geht und mal so die unterschiedlichen Abteilungen und Bereiche kennenlernt. Das ist ein spannender Prozess. Ich glaube, der ist noch nicht abgeschlossen. Also mir sagte neulich mal ein Politik oder Politiker, ein Kollege, sagte, bis man da angekommen ist, das dauert ein halbes Jahr. Ich glaube, die Zeit habe ich gerade nicht, weil zu viele wichtige Entscheidungen anstehen. Da hat man nicht so viel Zeit, sich sozusagen irgendwie anzukommen. Man muss eigentlich da sein, weil wir haben das Thema Corona, wir haben natürlich das Thema, wie gehen wir jetzt mit den notleidenden Branchen um, die es teilweise sehr hart getroffen hat. Da müssen wir schnell handlungsfähig sein. Wir haben gerade jetzt, noch sind wir in den letzten Zügen der Haushaltsverhandlungen. Auch das ist ja ein völlig neues Thema. Ich kenne natürlich Budgetverhandlungen aus dem Unternehmen, aber so eine Haushaltsaufstellung ist noch mal ganz was anderes, weil es natürlich auch mal politisch und um politische Schwerpunktsetzungen geht. Also da kommt momentan eine Menge zusammen und da hat man gar keine Zeit, irgendwie ein halbes Jahr zu brauchen, um anzukommen.
Und jetzt haben wir noch aktuell den Ukraine-Konflikt,
ja,
oder den Russland-Konflikt, weil es ja eigentlich von Russland die Aggression ausgeht. Ja. Was bedeutet die Entscheidung von Putin, die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken, die angekündigte Einmarsch? Ja. Was bedeutet das für Berliner Unternehmen? Gibt es da viele Kontakte nach Russland oder in die Ukraine? Was befürchten oder sehen Sie da?
Ja, also ich muss sagen, ich hätte vor einigen Tagen nicht daran geglaubt, dass so ein Konflikt in Europa noch auf so aggressive Art und Weise eskalieren kann. Das ist schlimm, was Russland hier macht. Und ich hoffe, dass am Ende doch die Vernunft zurückkehrt und Putin auch versteht, dass er damit, glaube ich, mittelfristig seinem Land, was ja wirtschaftlich immer noch sehr leidet, keinen Gefallen tut. Das muss man, glaube ich, erstmal sagen. So, was bedeutet das für...
Aber dafür wird es einen langen Atem brauchen, oder?
Ich bin kein Außenpolitiker, ich weiß das nicht, aber ich bin mir sicher, ich verstehe was von Wirtschaft und ich glaube, dass Russland sich mit diesem Verhalten mit Sicherheit viel mehr selber schadet, als dass er jedem anderen schadet. Und das wird hoffentlich nicht lange dauern, bis Russland das merkt. Ich glaube, die Menschen tun mir leid in Russland, die werden das sicherlich zu spüren bekommen und ich hoffe, dass auch dann wieder Vernunft in die Politik einkehrt. Für Berlin ist nicht, natürlich gibt es immer einzelne Branchen, die auch vom Handelsbeziehungen zu Russland abhängen, aber Berlin, für Berlin ist Russland nicht der wichtigste Handelspartner. Wir haben ganz andere, Polen ist für uns ein wichtiger Handelspartner aufgrund der räumlichen Nähe. Selbst Großbritannien ist für uns noch ein wichtiger Handelspartner, trotz des Brexit, Frankreich, USA. Wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Handelsbeziehungen auch nach Asien, nach China, nach unterschiedliche Vietnam. Also Berlin ist da, glaube ich, mittlerweile sehr gut aufgestellt und in den Wirtschaftsbeziehungen nicht wirklich abhängig. Das andere Thema ist natürlich das Thema Energie. Genau. Ich bin ja auch Energieminister in Berlin oder Energiesenator Und insofern ist mein Haus jetzt auch dabei, sicherzustellen, dass sozusagen wir wissen, was jetzt im Falle, dass die Situation weiter eskaliert, also der Gashahn von Russland abgedreht würde, was ja eine Vertragsbrüchigkeit darstellen würde. Aber leider muss man zurzeit bei Russland auch das Schlimmste befürchten. Wenn das eintritt, wäre natürlich auch die Versorgungssicherheit gestört. Wir beziehen auch in Berlin ungefähr die Hälfte, also 50-60% der Gaslieferungen aus Russland. Aber auch dafür gibt es Pläne, dass auch Energie dann priorisiert sozusagen über die Netzagentur verteilt werden kann, dass also bestimmte Bereiche, die Gasenergie oder von der Gasenergie oder von Gas besonders für, ich sag mal, kritische Infrastrukturprozesse notwendig sind, dass die auch bevorzugt dann beliefert werden. Also da wird vermutlich nichts wirklich zusammenbrechen, sondern dann da in dem Fall wird halt unter Umständen Gas prioritär an bestimmte Bereiche abgegeben. Ob es dazu kommt, als, wissen wir noch nicht. Ne?
Muss man sich als Berlinerin, als Berliner Sorgen machen, dass man seine Wohnung dann nicht mehr heizen kann? Sollte die Situation weiter eskalieren und das passieren, was Sie beschrieben haben?
Also ich glaube, dass wir Gott sei Dank in der Situation ist, wo sicherlich in den nächsten Wochen auch die Außentemperaturen nicht mehr so kalt werden. Also insofern ist der Zeitpunkt wahrscheinlich jetzt in dem Fall jetzt gar nicht so ungünstig. Und ich sage mal, wenn das jetzt wirklich zur Vertragsbrüchigkeit und zu, ich sag mal, Gegenmaßnahmen zu den Sanktionen, das ist ja häufig dann auch so eine Eskalationsspirale, die sich dann entwickelt, kommt, dann muss man sich auch über alternative Versorgung auch kümmern. Nicht? Also Russland ist nicht der einzige Gaslieferant. Wir haben auch natürlich Norwegen und Holland sind wichtige Gaslieferanten für uns. Die muss man unter Umständen schauen, dass man dann eben auch die Mengen, ich weiß jetzt nicht, ob das technisch geht, aber dass man die dann auch erhöhen wird. Wenn das mittelfristig hier zur Störung kommt, dann muss man sich sicherlich über Alternativen Gedanken machen. Ja. Bis hin auch jetzt, also das ist jetzt kein Berliner Thema, aber bis hin zu Flüssiggas und unterschiedlichen Versorgungsketten, die man dann unter Umständen neu aufbauen muss. Das Gute ist, dass wir, das ist zwar jetzt kurzfristig, hilft das nicht, aber dass wir natürlich in Berlin auch insgesamt eine Dekarbonisierung unserer Energieversorgung auch wollen und planen. Und das ist auch großer politischer Konsens. Insofern ist natürlich Gas ohnehin eine Übergangstechnologie. Das ist allen bekannt. Die werden wir sicherlich noch ein paar Jahre brauchen. Aber vielleicht beschleunigen sich auch durch solche Entwicklungen dann auch Transformationsprozesse.
Es könnte ja auch sein, dass es erstmal noch teurer wird, also dass der Gaspreis eher in die Höhe geht und nicht ganz abgestellt, also nicht das Gas aus Russland ausbleibt. Die Energiekosten sind jetzt schon sehr hoch in Berlin, in Deutschland, in Europa überhaupt. Wie können Sie die Unternehmen da stützen, weil es für Sie eine zunehmende Belastung wird?
Ja.
Für die Verbraucher auch, aber jetzt reden wir mit dem Wirtschaftssenator, also für die Unternehmen.
Also natürlich ist das ganz wichtig und das ist auch so ein Zielkonflikt, ne, den man auch bei der Energiewende, bei jeder Transformation auch hat. Auf der einen Seite will man CO2 reduzieren, hat das richtige Ziel Klimaneutralität. Und das bedeutet natürlich Investitionen und das bedeutet auch, zumindest in der Übergangsphase, bedeutet das auch höhere Kosten. Ja, weil ich sag mal, die alternativen Energieträger A, noch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und B, auch teilweise auf neue Technologien setzen, wo erstmal größere Investitionen notwendig sind. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch natürlich das Preisthema und da muss auch der Wirtschaftssenator sehr darauf achten, dass die Klimaziele bei der Erreichung der Klimaziele auch immer das Preisthema und das Wirtschaftsthema einfach mitgedacht wird. Und das werde ich auch tun und Und der dritte Punkt ist, es ist Preis, es ist natürlich Klimaneutralität und das ist auch Versorgungssicherheit. Auch das muss immer mitgedacht werden bei allen Zielen, die man sich nimmt. Es darf nicht sein, dass in der Transformation es zu Versorgungsengpässen gibt, weil, ich sag mal, Leitungen nicht vorhanden sind, weil Übertragungssysteme nicht da sind, weil die Schwankungen im Netz zu groß sind. Auch das muss immer mitgedacht werden. Aber natürlich ist das Preisthema ist ganz vorne und das muss ein Wirtschaftssenator immer mitdenken, bei all den Maßnahmen, die von der Sache her richtig sind.
100 Tage sind noch nicht rum. Sie haben sich aber sicherlich was vorgenommen, was Sie als erstes angehen und erreichen wollen. Was sind so Ihre Prioritätsprojekte?
Also das Wichtigste ist jetzt natürlich nach Corona. Ich sag nach ich Corona.
Ich dachte, das wäre der erste Podcast, wo ich seit Wochen oder Monaten nicht über Corona reden muss. Aber bitte.
Leider müssen wir das und wahrscheinlich werden wir auch noch länger darüber, also oder werden Sie noch wahrscheinlich noch häufiger darüber reden, weil das A, ist das Virus nicht weg, es ist noch da, es ist, hat sich verändert, weshalb wir auch in Berlin jetzt sukzessive die teilweise sehr starken Einschränkungen lockern können und hoffentlich dann ab dem 20. März doch nur noch sehr erträgliche Eingriffe in unser wirtschafts- und gesellschaftliches Leben hinnehmen müssen. Also Maske wird sicherlich weiter ein Thema sein, Abstand halten etc. Aber ich sag mal, Schließungen von Veranstaltungen, was uns ja sehr große Probleme gemacht hat, die Kontrollen im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Hotellerie, das sieht sehr gut aus, dass wir das jetzt ab 20. nicht mehr haben werden.
Ich wünsche mir ja, dass das Abstandhalten eingehalten wird. Ich bezweifle nur, dass es dabei bleibt und dass die Leute doch wieder drängeln. Aber das ja, nur dazu.
Vermutlich. Vielleicht brauchen die auch mal wieder ein bisschen Kuscheln. Nähe und Kuscheln. Genau. Ja. Aber nach der Frage nach den Zielen, also wichtig ist jetzt, dass wenn die einschränkenden Maßnahmen weg sind, also wenn wieder das wirtschaftliche Leben auch wieder so zurückkommt, dass die Unternehmen einen guten Start hinlegen können. Denn das ist häufig in der Krise von Unternehmen, also jetzt völlig unabhängig von Corona, ist das häufig eine ganz kritische Phase. Also die haben das Überleben gesichert, jetzt sind sie wieder am Markt zurück, kriegen Aufträge, dann gehen viele Unternehmen pleite. Das ist so, nachdem das Unternehmen restrukturiert worden ist. So, da müssen wir halt aufpassen. Ich glaube, da werden wir auch gute Antworten entwickeln. Wir sind gerade dabei, wir sind mit ganz vielen Branchen als Wirtschaftsverwaltung.
Aber es geht um Geld, Sie wollen mit Geld helfen.
Nein, wir wollen nicht nur mit Geld helfen, sondern wir wollen auch mit ganz konkreten Branchenmaßnahmen. Natürlich steht immer Geld dahinter, aber das ist jetzt nicht nur, dass wir die Gießkanne auskippen, sondern wir entwickeln mit der, ich sag mal, Hotel- und Gaststättenbranche, mit der Mais-, also Kongresswirtschaft-Branche, mit dem Einzelhandel ganz konkrete Projekte, wie wir gezielt den Branchen helfen können. Das ist natürlich, wenn da eine Marketingmaßnahme dahinter steht für den Tourismus in Berlin zum Beispiel, dann ist das auch mit Geld verbunden. Es gibt auch Investitionszulagen, natürlich sind die auch mit Geld verbunden. Aber wir versuchen eben nicht nur sozusagen klassische Konjunkturpolitik im Sinne von, wir geben wir jetzt mal ganz viel Geld rein und dann gucken wir mal, was passiert, sondern wir versuchen das mit den Branchen zusammen zu entwickeln. Die Branchen freuen sich darüber, weil sie auch Interesse haben an nicht Gießkanne, sondern an passgenauen Lösungen. Und das wird jetzt, glaube ich, eine ganz spannende Phase. Das wollen wir Ende März, wollen wir damit loslegen. Das passt dann zeitlich auch genau, weil da geht dann hoffentlich wieder das wirtschaftliche Leben los. Und das wäre so ein kurzfristiges Ziel. Das mittelfristige Ziel ist halt, die Unternehmen zu begleiten in dieser hochspannenden Zeit der digitalen und auch ökologischen Transformation. Da brauchen Unternehmen Unterstützung, da brauchen sie auch verlässliche Rahmenbedingungen. Viele große Unternehmen, die haben ihre Nachhaltigkeitsziele. Ja, die sagen, wir wollen 2035 klimaneutral werden oder 2040 und wissen auch, wie sie es machen, weil sie auch die Ressourcen dafür haben. So kleinere mittelständische Unternehmen, die ja in Berlin prägend sind für die Wirtschaftsstruktur, die haben teilweise gar nicht die Zeit dazu. Also nehmen Sie sich jetzt zum Beispiel, ein Bauunternehmen, die relativ gut durch die Krise durchgekommen sind, wo die Auftragslage meistens ziemlich gut ist. Die haben überhaupt gar nicht die Zeit, sich jetzt, ich sage mal, mit Umweltmanagement im Unternehmen auseinanderzusetzen. Und genau da wollen wir ansetzen, da wollen wir Beratungsangebot machen, weil ich weiß, dass viele Handwerksunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen gerne mehr machen wollen, weil sie davon überzeugt sind, dass sie auch einen wichtigen Beitrag leisten können in der Energiewende. Aber denen fehlt schlecht die Ressourcen. Und ich glaube, da ist es gut, wenn dann auch das Land Berlin auch ein gutes Unterstützungsprogramm macht. Das machen wir. Wir haben eine Beratungsstelle, die geht jetzt auch in den nächsten Wochen an den Start. So, das wäre sozusagen im Hinblick auf Nachhaltigkeit die Unterstützung und ein Ziel. Und das andere ist halt Digitalität. Wir sind der spannendste Standort, was Digitalwirtschaft anbelangt, nicht nur in Deutschland, sondern ich würde sagen auch in Europa mittlerweile. Wir haben im letzten Jahr haben wir 10 Milliarden Risikokapital in die Stadt gebracht. Das hätte ich niemals für möglich gehalten vor noch wenigen Jahren. Also wir sind da in einer Top-Liga. Wir sind einer der 10 wichtigsten Standorte auf der Welt für Risikokapital in Startups. Ich glaube, das begreifen wir in Berlin alle noch gar nicht so richtig zusammen.
Ja, das ist auch so ein bisschen unter der Aufmerksamkeit. Ja. Also Trade Republic holt da 700 Millionen im letzten Jahr mitten in der Corona-Pandemie als Investitions- oder als Kapital. Das ist schon beeindruckend.
Das ist unglaublich beeindruckend und ich hätte auch, ich vermute, Frau Richter, Ihnen geht es da nicht anders. Sie hätten wahrscheinlich vor 5 Jahren auch nicht gesagt, dass wir mal 3 DAX-Unternehmen in Berlin wieder haben würden. Ich habe immer, nachdem Schering war ja das letzte DAX-Unternehmen, ist dann von Bayer gekauft worden. Bayer macht hier wirklich sehr, sehr viel für den Standort, aber es ist halt hat halt seinen Sitz nicht in Berlin, sondern soweit ich weiß in Leverkusen. Aber dass wir jetzt plötzlich 3 Unternehmen im DAX haben, die als Startups in Berlin an den Start gegangen sind, das ist schon, finde ich, unvorstellbar und das zeigt diese Dynamik, die wir in dem Bereich haben. Und das würde ich gerne weiterentwickeln, also einfach Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich dieses Ökosystem weiterentwickeln kann.
Eine Abschlussfrage, bevor wir dann, die halbe Stunde ist rum, zu unserem beliebten Abschlussspiel kommen. Befürchten Sie denn nach der Corona-Pandemie eine Pleitewelle in Berlin?
Ehrlich gesagt nein, denn wir haben immer vermutet, dass die Anzahl der Insolvenzen auch in der Pandemie steigen wird. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Also die Insolvenzen sind nicht angestiegen und die Erwartungshaltung ist auch bei den Banken, wenn ich jetzt mit Bankern spreche, die sagen, die monitoren das ja immer sehr nah, die sind ja sehr nah am Geschäft der Betriebe dran, die sagen natürlich, müssen Sie ein bisschen Risikovorsorge mit einplanen, aber dass da jetzt eine Welle bevorsteht, so wie man das im letzten März eigentlich erwartet hatte schon, das sehe ich nicht.
Gute Aussichten. Ja. So, Herr Schwarz, wir kommen zu dem beliebten Spiel. 10 Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die Sie bitte spontan vervollständigen. Und los geht's. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
Der Flughafen Tempelhof.
Wirtschaftssenator wollte ich werden, weil
ich damit etwas bewegen kann für die Menschen und Unternehmen in der Stadt.
Kennenlernen würde ich gerne einmal.
Elon Musk, wenn er das nächste Mal in Berlin zu Gast ist.
An Franziska Giffey schätze ich.
Ihre Zielgerichtetheit, ihren Charme und ihr großes Interesse an der Wirtschaft.
Mein Vorbild ist?
Habe ich eigentlich nicht.
Der Fachkräftemangel bedeutet?
ein großes Risiko für die Entwicklung oder für die Nutzung des Wirtschaftspotenzials unserer Stadt.
Die Corona-Pandemie lehrt uns?
Demut vor der Wissenschaft und der Biologie.
12 Euro Mindestlohn sind?
Vereinbart politisch und ich denke für den allergrößten Teil der Wirtschaft unproblematisch umsetzbar.
Und das Jahr 2022 wird?
Ich glaube, es wird ein spannendes Jahr, was uns nach den wirklich entbehrungsreichen Einschränkungen viel Freude machen wird.
Vielen Dank, Herr Schwarz. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Stefan Schwarz, der Wirtschaftssenator in Berlin. Vielen Dank.
Gerne, danke Ihnen.
Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.
Ein Podcast von Funke.